Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge von Zeitfragen, Streitfragen vom Verein Lobby für Demokratie. Und wir sind heute im Plenarsaal im Rathaus in Düsseldorf, also eigentlich in einer der Herzkammern der Demokratie. Und ich freue mich, dass wir ausgerechnet hier diskutieren können. Ja, man kann feststellen, dass Demokratien fragile Gebilde sind, also weltweit merkt man das. Und erstaunlich finden das viele, weil man sagte immer, Demokratien sei das Ende der Geschichte, also das Ziel aller Staaten, diese Staatsform anzunehmen, anzuerkennen. Und jetzt stellen wir aber auch wiederum fest, dass einige Versprechen nicht eingehalten werden können, dass es auch Probleme in Demokratien gibt, dass sie schwächeln. Und gerade unter Corona wird sehr viel deutlich. Zum Beispiel, dass es vielleicht eine Störung gibt im Verhältnis zwischen Politikerinnen und Politikern und den Bürgerinnen und Bürgern. Wie können wir da Vertrauen erhalten, Vertrauen wieder aufbauen? Unter anderem wollen wir darüber heute diskutieren, und zwar auch mit dem Hausherrn hier, mit dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Dr. Stefan Keller. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen und auch Ihnen herzlich willkommen im Rathaus.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen Sie mich willkommen heißen, nicht ich Sie. Ja, und Ihnen gegenüber aus der Opposition auch, ein Teil der Doppelspitze der Düsseldorfer SPD. Herzlich willkommen, Annika Maus.
Ja, schönen guten Morgen und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Herr Keller, ich fange mal bei Ihnen an. Sie haben hier die Leitung der Regierung und der Verwaltung übernommen in der Krise, also als Corona schon akut war. Wie trifft man in einer Situation, in der Unsicherheit herrscht, in der die Datenlage unklar ist, in der man nicht weiß, wohin sich ein Virus entwickelt und was es mit uns macht, wie trifft man da überhaupt eine Entscheidung? Auf welcher Grundlage?
Auf der Grundlage der Fakten und der Einschätzungen, die die Fachleute tatsächlich zur Verfügung haben. Ich höre sehr genau zu, was unsere Fachleute in der Verwaltung, aber auch darüber hinaus sagen, zum Beispiel zum Infektionsgeschehen, zum Ansteckungsrisiko bei Mutationen. Das sind ja so die Themen, die wir gerade miteinander diskutieren und bewegen. Und dann muss man trotz der Prognoseunsicherheiten und trotz der manchmal etwas wackeligen Tatsachenbasis am Ende abgewogene Entscheidungen treffen. Das ist wichtig. Ich glaube, schwierig wäre es, nicht zu entscheiden. Und wir treffen jeden Tag Entscheidungen, die die Menschen tatsächlich auch sehr stark berühren und beeinträchtigen zum Teil auch. Mhm. Aber es ist notwendig und ich habe die große Hoffnung, dass unsere Entscheidungsbasis breit genug ist und tief genug, dass es gute Entscheidungen sind, die uns am Ende weiterhelfen.
Sie haben ja auch gerade keinen Kontakt zur Bürgerschaft. Wie bekommen Sie mit, ob die Entscheidungen angenommen, akzeptiert werden oder was die auslösen?
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so, dass es keinen Kontakt zur Bürgerschaft gibt. Eigentlich ist der Kontakt sogar sehr intensiv. Er ist anders als sonst. Also es fehlt natürlich an allen Ecken und Enden die persönliche Begegnung. Aber wir sind über digitale Formate ständig im Austausch mit einzelnen Berufsgruppen, mit sozialen Gruppen, mit Bevölkerungsgruppen, die wir immer neu zusammenmischen, um Dialoge zu veranstalten. Und es gibt natürlich eine auch völlig ungesteuerte Kommunikation über soziale Netzwerke, wo einfach eine Fülle von Rückmeldungen jeden Tag auch zu unserer Politik, zu unseren Entscheidungen kommen. Insofern gibt es ein sehr gründliches Feedback. Man merkt auch, dass die Leute wahnsinnig bewegt sind durch das, was auch in der Politik entschieden wird. Und von daher, der Kontakt ist schon da, auch wenn die persönliche Begegnung fehlt.
Also es kommt eine Resonanz auf das, was entschieden wird. Jetzt ist eine Frage, die kann ich auch an Sie richten, Frau Maus. Man erwartet ja, dass sich die Menschen vernünftig verhalten, gerade jetzt unter Corona. Aber was, wenn nicht? Was muss man dann tun in der Politik?
Ja, ich glaube, wir sind ja nun mal, das wissen wir alle, in einer Ausnahmesituation und es ist tatsächlich manchmal sehr schwierig zu vermitteln, wer sich wann, wie und wo verhalten soll, weil eben auch vielleicht manchmal gar nicht klar ist, was eigentlich vernünftig ist oder es ändert sich auch, weil sich die Erkenntnisse ändern. Mhm. Und da kann man eigentlich immer nur wieder versuchen, ganz deutlich und genau zu erklären, warum man eine Entscheidung jetzt so getroffen hat und warum man etwas für vernünftig hält. Und wie Herr Keller gerade auch schon gesagt hat, man verlässt sich dann natürlich auf die Fachleute, auf Wissenschaftler, auf Virologen, aber genauso auch auf FamilienpolitikerInnen, auf SozialarbeiterInnen. Also es gibt ja sehr viele Politikfelder, die damit reinspielen, eben nicht nur rein jetzt beispielsweise Virologen. Und auf die muss man sich verlassen und dann muss man versuchen, das entsprechend zu vermitteln. Das ist nicht immer leicht, das gebe ich gerne zu.
Nee, und ja, Sie sprechen das jetzt gerade beide an. Man verlässt sich sehr auf die Virologen, auf die Wissenschaft. Das ist ja auch etwas, was gerade kritisiert wird. Das heißt, Menschen haben das Gefühl, sie werden vielleicht in ihren Sorgen, in ihren Ängsten und in ihren Wünschen nicht wahrgenommen, weil natürlich auch existenzielle Sorgen gerade akut sind, die jetzt nichts mit dem R-Wert oder den Infektionszahlen zu tun haben. Und da merkt man ja jetzt schon, oder es wird schon deutlich in der Kritik, die geäußert wird, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern es fehlt, da Antworten zu bekommen. Also man spricht ja auch von der Responsivität, also dass vielleicht Politikerinnen und Politiker gerade gar nicht auf das eingehen, was ansonsten auch noch wichtig ist. Und die Gefahr besteht natürlich, dass sie sich abwenden oder dann eben den Parteien zuwenden, die vermeintlich das Gefühl vermitteln, wir hören euch zu. Gibt es da ein Kommunikationsproblem vielleicht?
Ja, ich glaube, es gibt ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, was die große Politik vielleicht versäumt hat in den letzten Wochen und Monaten, ist tatsächlich eine Stringenz deutlich zu machen, eine Klarheit in den Entscheidungen, auch eine Perspektive aufzuzeigen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Wir haben normalerweise, wenn wir politische Entscheidungen treffen, immer die Möglichkeit abzuwägen und Kompromisse zu machen, die am Ende auch beide Seiten zufriedenstellen. Mhm. In der Pandemie ist es so, dass die Belange des Gesundheitsschutzes zu Beginn, also im letzten Jahr um diese Zeit, als absolut gesetzt worden sind und im Prinzip jeder Abwägung auch entzogen wurden. Ja. Und wir stellen jetzt fest, dass das auf Dauer nicht tragfähig ist, sondern dass wir tatsächlich auch Gesundheitsschutz abwägen müssen gegen soziale Aspekte, gegen wirtschaftliche Interessen. Und das fällt zunehmend schwer. Also auf der einen Seite haben wir die Menschen, die sagen, ja, wir müssen auch unter Umständen noch härtere Maßnahmen ergreifen, um eine dritte Welle zu vermeiden. Auf der anderen Seite gibt es die, die völlig verständlich nach Öffnungen rufen, nach einer Perspektive, nach einem klaren Fahrplan. Ich glaube, das ist das, was den Menschen tatsächlich Sicherheit vermitteln würde, wenn es klare Fahrpläne gäbe. Mhm. Aber die sind eben so unglaublich schwer, weil wir alle miteinander nicht genau sagen können, an welchem Punkt stehen wir eigentlich gerade und wie ist die Situation in 4 Wochen. Und daraus erwächst etwas, was ja zumindest wahrgenommen wird als ein gewisses Rumgeeiere oder als eine fehlende Stringenz und Klarheit in den Entscheidungen. Und wenn dann die Kommunikation nicht absolut sauber ist, dann geht Vertrauen verloren. Und das ist im Moment ein bisschen die große Gefahr.
Ich glaube, was dabei auch eine Rolle spielt, ist, dass sich die Kommunikationswege ja sehr verändert haben. Also in den letzten Jahren schon, aber ich glaube gerade auch durch diese Pandemie. Man weiß mittlerweile, dass sich sehr, sehr viel Kommunikation auf die sozialen Medienkanäle verlagert hat. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal gut, weil es ist nun mal ein Dialogmedium. Da kann man sich austauschen, auch mit Bürgerinnen und Bürgern und Bürgerinnen und Bürger untereinander. Aber es ist durchaus auch nicht unproblematisch, weil eben soziale Medien nicht unbedingt demokratisch funktionieren. Also dort wird sehr viel diskutiert, aber man gerät da auch sehr schnell in eine Filterblase, sage ich mal, hinein. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt so, wenn man über die klassischen Medien Kommunikation betreibt, weil eben in den sozialen Medien so ein bisschen das Korrektiv fehlt, das auch deutlich macht, was sind eigentlich wahre Tatsachen und was ist einfach nur gelogen. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Also wir wissen alle, Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen verbreiten sich in Krisen sowieso noch mal deutlich mehr, als wenn wir keine Krisenzeit hätten. Und das wird, glaube ich, durch die reine Diskussion auf sozialen Medien noch mal sehr, sehr forciert. Also ich glaube, das ist auch mit ein Teil dieses Kommunikationsproblems, das Politik da auch zum Teil hat.
Und Verschwörungsideologien sind vielleicht für viele auch ein Anker, weil sie so einfache Lösungen anbieten oder manchmal einfach so Erklärungen liefern, die nachvollziehbar sind. Das heißt, ist das auch grundlegend ein Problem in der Politik, dass es halt sehr komplex ist, dass man das so schwer vermitteln kann? Ist es so?
Ja, das haben wir ja schon vor der Pandemie festgestellt. Ja, genau. Also Verschwörungstheorien haben ein eine große Nähe zum Populismus. Auch der Populismus setzt darauf, auf komplexe Probleme einfache Antworten zu geben. Das ist selten richtig oder fast nie richtig. Und das ist in dieser Krisenzeit, glaube ich, für viele Menschen ein Ventil. Eben weil die Abwägungsprozesse so schwierig sind, weil es immer ein Ja-Aber oder ein Sowohl-als-auch gibt, mögen so einfache Theorien von wegen Corona gibt es eigentlich gar nicht, es ist alles nicht so schlimm, die entfalten eine gewisse Attraktivität. Und dem müssen wir einfach durch Aufklärung, Information, Kommunikation immer wieder entgegenwirken.
Vielleicht kann man auch, ne, also Herr Keller hat es eben auch schon gesagt, ist das der Austausch stattfindet, auch mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Interessensvertretungen, Vereinen, Gewerkschaften und so weiter, dass er aber eben anders ist. Also da kann man durchaus auch was Positives draus ziehen. Also gerade über digitale Formate erreicht man manchmal andere und manchmal sogar mehr Leute, als wenn man jetzt eine Präsenzveranstaltung durchführt. Ja. Es ist zum Teil auch barrierefreier, als wenn man irgendwo einen Veranstaltungsraum bucht. Es hat durchaus auch Vorteile, aber der Austausch ist anders. Gerade so solche Dinge wie, davon lebt Politik ja auch, dass man irgendwo mal ein Randgespräch führt, dass man sich draußen mal trifft und sich da nochmal individuell mit Personen austauscht. Das ist etwas, das erlebe ich, das in der Parteiarbeit insgesamt sehr, sehr fehlt. Und zwar sowohl mit externen, also nicht Mitgliedern, als auch mit Mitgliedern. Ne, dieser digitale Austausch ist gut und wichtig und überhaupt so sind wir handlungsfähig geblieben. Aber diese kleinen Sachen, die eigentlich super wichtig sind, dass das fehlt.
Jetzt haben Sie ja gesagt, also Sie kriegen die Resonanz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass aber auch jeder schon sehr an sein eigenes Wohl denkt, an seine eigenen Bedürfnisse. Und klar, aus existenzieller Not heraus ist das nachvollziehbar, aber haben Sie das Gefühl, dass viele Menschen das eigene Wohl vor das Gemeinwohl stellen mittlerweile?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, wir haben, also gerade im letzten Jahr der Pandemie, haben wir auch unglaublich viel Gemeinsinn, Solidarität, Nachbarschaftshilfe erlebt. Das ist schon auch absolut ermutigend gewesen. Mhm. Dass natürlich, je länger das dauert, auch die Ungeduld wächst und auch der Fokus auf die eigenen Probleme vielleicht stärker in den Vordergrund rückt, das finde ich ganz normal. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir sind eine egoistische Gesellschaft. Also ich glaube, die breite Mehrheit der Bevölkerung ist in Bezug auf die Pandemie immer noch solidarisch und ist bereit, tatsächlich auch persönliche Belange zurückzustellen, damit wir gemeinsam durch diese Krise kommen.
Weil Sie breite Mehrheit sagten, natürlich, die Demokratie bei uns funktioniert ja auch nach Mehrheitsprinzipien. Aber ich habe das Gefühl, dass die Minderheiten immer weniger bereit sind, die Entscheidung der Mehrheit anzunehmen und zu akzeptieren.
Die Minderheiten werden lauter und der Ton wird rauer. Das stelle ich schon fest. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass auch nach einem Jahr der Einschränkungen bei vielen Menschen die Nerven blank liegen. Auch das ist menschlich absolut nachvollziehbar. Trotzdem, ich glaube, wir haben noch immer eine gute Basis dafür, auch gemeinsam da durchzukommen. Und ja, es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die auch durchaus rücksichtslos sind. Aber wie gesagt, ich glaube, auf die Breite der Bevölkerung trifft das absolut nicht zu.
Ja, ich glaube auch, dass die breite Bevölkerung durchaus solidarisch miteinander ist und umgeht. Das sieht man, das erlebt man. Herr Dr. Keller hat es gerade auch gesagt. Wir erleben es auch bei uns innerhalb von Parteien. Also da unterstützt man sich schon sehr. Wir haben zum Beispiel einen Impffahrdienst organisiert für ältere Mitglieder, die eben nicht einfach mit dem ÖPNV zum Impfzentrum kommen können. Die da Kritik üben und die nicht solidarisch sein wollen, die werden lauter. Und das ist wiederum aber etwas, das ist ein Effekt, der nicht nur, aber auch, glaube ich, durch dieses sich abschotten können im Internet, in sozialen Medien durchaus noch mal verstärkt und forciert wird, weil man sich da eben in seiner eigenen Realität bewegen kann. Mhm. Was, ich will nicht sagen, es ist gar nicht möglich, wenn man nicht auf sozialen Medien unterwegs ist, aber es ist durchaus noch mal verstärkt. Das hat man ja beispielsweise auch durchaus in Wahlkämpfen gesehen, in den USA, aber auch in Großbritannien. Das ist schon ein Problem und das ist mit etwas, was das verstärkt aus meiner Sicht.
Wenn Sie sagen auch, dass Sie Fahrdienste organisieren, also es kommt ja schon sehr viel, es gibt Angebote. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie als Dienstleisterin und Dienstleister wahrgenommen werden? Ist das so?
Ein Stück weit sind wir Dienstleister. Menschen haben natürlich den Anspruch, dass Politik und Verwaltung, Regierungen die Probleme lösen, die es ganz konkret zu lösen gilt. Aber am Ende wollen die Menschen, dass wir eine vernünftige Impfkampagne organisieren, dass wir Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, alle diese Dinge, die jetzt wichtig sind. Und das hat auch was mit Dienstleistung zu tun, klar.
Ja, also ich denke auch, wir sind etwas mehr als Dienstleisterinnen und Dienstleister. Politik ist eben nicht, ich bestelle eine Pizza und kriege dann genau das, was ich bestellt habe, wobei genau. Man auch beim Pizzaservice es manchmal nicht unbedingt bekommt. Das ist aber ein anderes ja. Thema. Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, viele die Komplexität nicht immer erfassen. Das würde ich auch gar nicht unbedingt erwarten. Dafür hat man ja Politikerinnen und Politiker, die man auch in Mandat wählt, die sich genau damit dann befassen und die dann auch Verantwortung tragen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Politik wird als etwas wahrgenommen, was Verantwortung tragen muss. Und das ist auch, glaube ich, unser Job, das zu tun.
Ich habe das nur mit den Dienstleistungen auch nochmal eingebracht, mit dem Lieferservice. Das finde ich auch ein ganz gutes Bild. Also die Demokratie ist ja kein Lieferservice, bei der man was bestellt, was man gerne hat, und wenn es einem nicht schmeckt, dann ja gut, dann kann man es abstrafen und wieder abwählen. Aber wenn man sich jetzt mal Amerika anschaut und Donald Trump sieht oder sah, dann war das genau das. Also man hatte das Gefühl, dass er seinen Wählern das liefert, was sie bei ihm bestellt haben, ohne Kompromisse. Und das ist, glaube ich, schon was schwierig wird, weil inwiefern kann man den Wählerinnen und Wählern wirklich das liefern, was sie auch gewählt haben?
Man merkt ja auch, dass das nicht funktioniert. Ne? Also er hat es ja auch nicht eingehalten. Er hat immer nur nach außen so getan, als ob das, was er da gesagt hätte, als ob er das eingehalten hätte. Es war nur leider gelogen. Also es funktioniert ja offensichtlich in der Praxis auch wirklich nicht.
Ja, und es ist vor allen Dingen, es ist der sichere Weg in die Polarisierung der Gesellschaft. Das ist ja das, was in Amerika auch passiert ist, soweit ich das von außen beurteilen kann. Dass dieses Liefern müssen an die eigene Klientel, dass das eben dazu führt, dass Gesellschaft auch gespalten wird und dass die Gräben immer tiefer werden. Mhm. Und man muss das als Politiker, denke ich, auch schon vor einer Wahl mit berücksichtigen, dass man eben die Versprechen tatsächlich so gestaltet, dass man sie auch einhalten kann, ohne dass man die Rücksicht auf diejenigen, die vielleicht mitgenommen werden müssen, nicht ganz aus dem Auge verliert. Also wir leben in einer Demokratie, die immer auch von Koalitionen geprägt ist. Wir sind weit davon entfernt, dass sozusagen ein einzelnes Programm zu 100% durchgesetzt werden kann. Das muss man immer mitdenken. Und am Ende ist man als demokratisch gewählter Verantwortlicher, ja auch für diejenigen verantwortlich, die einen nicht gewählt haben. Und das ist genauso eine Verpflichtung wie die eigene Klientel. Natürlich wird man für ein Programm gewählt und hat dann natürlich auch die Pflicht, das durchzusetzen. Alles andere wäre auch Wahlbetrug, aber man muss immer darauf achten, dass wir in einem demokratischen Spektrum auch zu Kompromissen und zu gemeinsam getragenen Lösungen kommen.
Demokratie ist Kompromiss und die Kunst dabei ist aber, die Kompromisse einzugehen, ohne dabei die eigenen Überzeugungen, die eigenen Werte der eigenen Partei irgendwie aufzugeben. Das ist immer so ein Drahtseilakt, das gelingt manchmal, manchmal nicht. Ja. Das ist wirklich die Herausforderung aus meiner Sicht.
Jetzt ist es ja so, dass Sie in den traditionellen Parteien, SPD, CDU, natürlich auch eine sehr breite Wählerschaft ansprechen und natürlich auch ein sehr breit aufgestelltes Programm haben. Bei den Kommunalwahlen ist mir jetzt aufgefallen, dass aus so Aktionsbündnissen oder aus Protestbewegungen tatsächlich kleine Parteien entstehen, die relativ monothematisch aufgestellt sind, die weniger bereit sind, Kompromisse einzugehen, die allerdings natürlich auch mit einem Thema so ganz klare Ziele setzen, ganz klar eine Wählerschaft ansprechen. Sind die eine Gefahr, eine Bedrohung für die Demokratie oder bringt das frischen Wind rein?
Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht. Es kommt immer darauf an, über welche Parteien wir hier sprechen. Also monothematische Parteien haben ja ganz oft dann auch eine kleine Wählerschaft, ne, weil sie eben ein bestimmtes Klientel damit ja letztlich auch ansprechen wollen. Mhm. Ob das die Zukunft ist, das würde ich, glaube ich, bestreiten wollen. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich breit aufzustellen, viele Wählerinnen und Wähler ansprechen zu wollen, das vor allem das Leben vieler Wählerinnen und Wähler besser machen zu wollen mit der Politik. Was aber tatsächlich daran, glaube ich, wichtig ist und richtig ist, das sieht man, denke ich, auch, dass wenn man breit aufgestellt ist von den Themen her, aber trotzdem jetzt nicht versucht, immer alles in aller Breite zu kommunizieren, weil das ist etwas, das funktioniert nicht, das kommt auch nicht an. Die große Linie, die muss klar werden. Und da ist auch wiederum die Kunst dabei, durch eine große Linie deutlich machen zu können, wofür stehe ich, und zwar möglichst in vielen Bereichen.
Ich bin grundsätzlich ein großer Anhänger des Konzeptes der Volkspartei. Ich glaube, dass die Volksparteien also in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten für ein erhebliches Maß an Stabilität gesorgt haben, weil sie den, den Interessenausgleich sozusagen innerparteilich organisieren. Und das ist, glaube ich, für politische Prozesse durchaus hilfreich, wenn sozusagen wir uns aufsplittern in monothematische Parteien oder Parteien, die sozusagen sehr pointiert eine bestimmte Klientel vertreten, dann wird diese Kompromissfindung schwieriger. Weil wenn sie sozusagen außerhalb des Konzeptes der Volksparteien passiert, wenn sie dann schon in den Parlamenten ist, dann ist immer gleich auch mit der Öffentlichkeit, die verbunden ist, die Gefahr größer, dass man sich in Schützengräben zurückzieht, dass die Fronten verhärten. Also ich glaube, das haben Volksparteien gut hinbekommen, verschiedene Interessen auszugleichen, um dann sozusagen mit politischen Partnern nach Konzepten zu suchen. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen. Wir sind in Düsseldorf da noch auf einem ganz guten Weg. Aber wenn Sie in die Kommunalparlamente in Nordrhein-Westfalen schauen, finden Sie Räte, in denen es 9, 10, 11 Parteien gibt, in denen Mehrheitsfindungen nur noch mit 4, 5 Partnern irgendwie funktionieren. Und da ist immer die Gefahr groß, dass es erstens instabil wird und zweitens, dass immer nur der kleinste gemeinsame Nenner zum Zug kommt. Und das ist, glaube ich, am Ende etwas, was einem Gemeinwesen auch nicht gut tut.
Obwohl die Entscheidungen im Parlament dann natürlich ausdebattiert werden. Es ist vielleicht auch eine Stärkung der Demokratie, dass man eben einen Kompromiss ja auch mit vielen verschiedenen Ansichten
vertreten. Es wird lebendiger, da würde ich Ihnen recht geben. Es wird lebendiger, vielleicht auch transparenter, weil Volkspartei sein hat immer auch so ein bisschen, ne, also wenn man das innerparteilich regelt, dann hat das immer auch ein bisschen was von Hinterzimmerpolitik. Das ist zumindest immer der Vorwurf. Andererseits kann man natürlich auch innerparteiliche Prozesse sehr transparent gestalten. Das ist vielleicht eine Frage, wie man es macht.
Wie man es kommuniziert, wo wir wieder am Anfang sind. Ja.
Es gibt durchaus einen Grund, auch wenn das durchaus immer wieder mal kritisiert wird, warum es auf Landes- und Bundesebene eine bestimmte Prozenthürde gibt für Parteien, um in ein Parlament einzuziehen. Das haben wir eben auf kommunaler Ebene in der Form nicht. Das kann die Diskussion anregen, ohne Frage. Wir sehen aber, wohin das führen kann. Jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt, es war in der Weimarer Republik so, da gab es eben auch keine 5%-Hürde beispielsweise. Und das kann eben, genau wie Herr Keller gerade auch gesagt hat, dazu führen, dass sich die Gesellschaft über solche Diskussionen auch einfach spaltet. Und es ist ja tatsächlich auch so, zumindest das, was ich wahrnehme, wenn man Parteien hat, die für ein Thema stehen, das ist aus Politikerinnen-Sicht relativ einfach, weil ich muss mich ja eigentlich immer nur mit einem Thema auch beschäftigen. Mhm. Das neigt aber sehr häufig auch dann dazu, populistisch zu werden. Ne? Immer nur auf dieses eine Thema einzugehen, das auch auf populistische Weise nach vorne zu bringen. Und wenn eine andere Partei, die sich breiter aufgestellt hat, dann da irgendwie gegenspricht sozusagen, dann kann man da natürlich auch wieder immer nur von einem Thema her draufhauen. Man macht es sich dann als Politikerin auch vielleicht etwas einfach, nur auf ein Thema sich zu fokussieren.
Aber es scheint ja das Interesse da zu sein dann, also dass Bürger sich irgendwie auch einbringen wollen oder dass sie vielleicht verdrossen sind oder eben mit der Politik der traditionellen Parteien nicht mehr ganz einverstanden oder zufrieden sind. Oder ich glaube, sie wollen mehr Bewegung oder dass Dinge schneller vorangetrieben werden. Was gäbe es denn für eine Lösung, wie man vielleicht dafür sorgen kann, dass sich Bürgerinnen und Bürger doch auch wieder mehr wahrgenommen und gesehen und gehört fühlen in dem, was sie an Ansprüchen haben?
Ich glaube, es gibt für Bürgerinnen und Bürger, gibt es ja auch abseits von Parteien noch Möglichkeiten, sich zu engagieren und sich politisch einzubringen. Da sind wir dann aber auch wieder bei dem Punkt Corona. Da ist nämlich auch sehr viel gerade eingeschränkt. Man sieht es zum Beispiel, wenn man auf Bürgerbegehren und sowas und solche Themen blickt. Da gibt es ja sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht parteipolitisch engagiert sind, die sich da einbringen wollen. Und da ist es, haben wir leider in vielerlei Hinsicht rechtliche Grundlagen, die da fehlen, um sowas beispielsweise auch digital möglich zu machen. Und deshalb ist man da, glaube ich, wenn man nicht unbedingt in den klassischen Parteien verhaftet ist, gerade im politischen Engagement auch recht eingeschränkt.
Das heißt, man müsste es öffnen, das System, um auch mehr Zugang von Bürgerinnen und Bürgern zuzulassen, dass sie mehr Einfluss nehmen könnten.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Weg ist, tatsächlich das bürgerschaftliche Engagement, das ja oft monothematisch beginnt. Also jemand engagiert sich in einer Bürgerinitiative, weil ihn ein ganz konkretes Problem umtreibt. Ich glaube, das haben in der Vergangenheit Parteien oftmals als eine Konkurrenz oder auch ein bisschen Opposition empfunden. Ich glaube, man muss es aufgreifen und vielleicht über dieses monothematische Engagement die Menschen motivieren, sich auch breiter aufzustellen in ihrem Interesse, in ihrem Engagement, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Oder dafür gibt es in der Tat auch gute Beispiele, dass aus kleinen Initiativen, die sich um ein Thema gekümmert haben, auf einmal ein breiterer Rahmen entsteht und sozusagen dann immer mehr Themen, immer mehr Gemeinwohlorientierung auch in eine solche Initiative kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Parteien ganz gut aufgreifen können. Und was ganz, ganz wichtig ist, damit auch nicht dieses Gefühl des Abgekoppeltseins auch vom politischen Prozess entsteht, ist die nochmal wieder die Kommunikation. Mhm. Ich erlebe das jeden Tag. Mir schreiben täglich, ich weiß nicht wie viele Menschen. Und ich habe ganz zu Beginn meiner Amtszeit auch gesagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle immer zügig eine Antwort bekommen. Und ich merke, dass viele Menschen mir zurückschreiben, wenn sie von mir was, ne, also die sagen, ja, ich bin nicht ihrer Meinung, aber ich finde es toll, dass sie geantwortet haben.
Das reicht sozusagen schon.
Umgekehrt, wenn das dann mal durchgeht, das kommt auch vor, leider, ne, dann schreibt mir nach 6 Wochen jemand, ich habe es doch immer gewusst, sie antworten ja nicht mal. Ja. Ne? So, das ist was man vermeiden muss, wo man, glaube ich, signalisieren muss den Menschen, wir hören euch zu. Ja. Und wir nehmen euer Anliegen ernst. Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, weil wir eben dann doch nicht der Dienstleister sind wie der Pizzaservice. Aber wir haben zumindest berücksichtigt, was du zu sagen hast. Das ist wichtig. Und ich glaube, wenn alle Entscheidungsträger da sehr stringent kommunizieren würden, dann wäre viel gewonnen für die Akzeptanz auch der Politik.
Also die Erfahrung mache ich auch, dass allein das Zuhören und das Reagieren, das Ernstnehmen schon sehr, sehr viel Vertrauen schafft. Auch wenn man eben nicht dann genau das tut, was vielleicht von einem erwartet wird. Ich würde aber gerne mal kurz auf den ersten Punkt eingehen, wie man Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen kann. Ich glaube, das, was Herr Keller sagt, ist sicherlich das Optimum sozusagen, dass jemand mit einem Thema kommt und dann noch ganz viele andere entdeckt und sich dann da überall auch einbringt. Ich glaube aber, dass das für viele Menschen nicht immer realistisch ist, weil man eben nur eine bestimmte Zeit hat, sich einzubringen in seiner Freizeit. Gerade politisch ist es eh nicht immer so attraktiv, muss man ja auch leider sagen. Aber ich glaube, dass es vielleicht eher dann darüber funktionieren kann, zu sagen, wir ermöglichen sowas wie Projektarbeit. Man hat ein Thema. Dazu macht man dann, ob man das jetzt als Arbeitskreis organisiert oder wie auch immer, und kann dann dazu konkret arbeiten. Und wenn man dann vielleicht mal keine Zeit mehr hat oder nicht mehr möchte oder das Thema abgeschlossen ist, dann geht man da erstmal wieder raus und kann dann später vielleicht zu einem anderen Thema oder auch zu dem gleichen Thema wieder reinkommen. Dazu muss man ja nicht unbedingt Parteimitglied sein. Also ich glaube, Projektarbeit ist etwas, über das man Menschen vielleicht sogar besser erreichen kann.
Ja, das ist ganz interessant, was Sie sagen, weil die Bürger haben ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und dass man sie vielleicht auch, ja, ihre Pflichten in Anspruch nimmt, wenn sie sich sowieso auch sogar freiwillig einbinden. Das hat schon fast was von Erziehungsarbeit, dass man so auch denen vermittelt, dass sie selbstwirksam sein können, dass sie was erreichen können mit dem, was sie einbringen. Ich glaube, das ist so, wir müssen vielleicht auch noch, oder Sie vor allen Dingen, ein bisschen dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger auch zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden und auch so das Gefühl haben, wenn wir was wollen oder wenn wir was einbringen, dann wird das gehört und wahrgenommen und wir können damit was bewirken.
Wobei Erziehungsarbeit weiß ich gar nicht, ob ich das so nennen würde, ehrlich gesagt. Das klingt so ein bisschen bevormundend. Ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel mit Zeit zu tun, die man haben muss für sowas. Wenn man Vollzeit berufstätig ist, dann hat man auch eine Familie, 2, 3 Kinder, die man versorgen muss. Dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, dass es tatsächlich dann besser ist, zu versuchen, die Leute punktuell einzubeziehen. Mhm. Ich glaube nämlich, dass sehr viel mehr Leute wollen, als es tun. Und einfach aus Zeitgründen. Ja.
Ich glaube, wir müssen Angebote machen. Wir müssen Formate schaffen, die es den Menschen einfach machen, sich zu beteiligen, ihre Meinung abgeben. Und jetzt, das ist jetzt mehr als sozusagen der Kommentar unter einem Facebook-Post. Aber es gibt ein ganz gutes Beispiel hier. Wir gestalten gerade den Heineplatz um, oder der soll umgestaltet werden.
Plätze schaffen, ne? Ist schon, ja.
Und wenn wir da das klassische Format einer Bürgerversammlung in irgendeiner Schulaula wählen, dann kommen da vielleicht 50 Leute. Das sind dann so die ohnehin sehr Interessierten. Wenn wir ein Online-Format anbieten, dann kriegen wir 600, 700 Rückmeldungen. Das haben wir auch, oder das stellen wir ja jetzt auch in der Pandemie fest. Wir erreichen über Podiumsdiskussionen im Digitalformat viel mehr Menschen als durch Live-Veranstaltungen. Ne? Also wir haben im Wahlkampf unzählige Podiumsdiskussionen gehabt, wo unter regulären Bedingungen vielleicht dann 100 Leute zusammenkommen. Wenn die dann aber gestreamt werden, wenn sie online angeboten werden, dann schalten sich 500, 600 und noch mehr Menschen zu. Man macht es auch verfügbar noch über die Zeit des Events hinaus. Damit erreicht man noch viel, viel mehr. Und ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten, die Menschen auch über Digitalisierung und digitale Medien noch mal wieder näher an die Politik heranzuführen.
Also die Krise auch als Chance zu Fall. Sehen und auch daraus was mitzunehmen.
Absolut. Also ich glaube auch, wir haben, das war und ist immer noch so ein bisschen auch Herausforderung von Politik, dann auch auf neue Konzepte und Formate zu setzen, weil man eben Politik nicht von Präsenz einfach ins Digitale transferieren kann. Da funktionieren auch nicht unbedingt immer die gleichen Formate, aber ich glaube, wenn man das gut macht und schafft, dann kann man tatsächlich mehr Leute erreichen.
Und bitte das eine nicht durch das andere ersetzen, denn ich glaube, die Begegnung und auch, glaube ich, die Pflege von Räumen, öffentlichen Räumen, von Plätzen, wo sich Menschen begegnen können, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Ich danke Ihnen, Dr. Stefan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, und Annika Maus, sie ist die Co-Vorsitzende der SPD, der Düsseldorfer SPD. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und beim Verein Lobby für Demokratie und natürlich der Stadt Düsseldorf, dass wir hier im Plenarsaal heute diskutieren und senden durften. Ja, bleiben auch Sie dabei, diskutieren Sie weiter und debattieren Sie. Dankeschön.